Und ich sage herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gegenwartsgeplapper. Heute quasi aus dem Regierungsviertel, aber aus einem ganz besonderen Studio, nämlich von der Pioneer One. Und ich bin hier auf deine Einladung hin. Magst du dich kurz vorstellen? Wer bist du, was machst du und woher kommst du?
Ich bin Alev Doğan. Vielen Dank, Christina, für die Einladung. Ich bin Journalistin, Chefreporterin bei The Pioneer. Und als du mich gefragt hattest, ob ich mal Gast sein möchte in deinem Podcast, habe ich mich natürlich gefreut. Und als es um die Frage ging, wo wir es denn machen hier im Regierungsviertel, dachte ich, komm doch einfach bei uns vorbei. Da haben wir ein Studio und können entspannt ein bisschen quatschen.
Genau, du bist ja auch selber nicht nur Chefreporterin, sondern auch Podcasterin, richtig?
Richtig.
Cool. Bevor wir dazu kommen, würde ich einfach mal fragen, wo kommst du eigentlich her? Wie bist du aufgewachsen und zur Schule gegangen?
Ich bin gebürtige Bad Honneferin. Ich bin in Bad Honnef geboren. Das ist eine Stadt bei Bonn. So etwas wie ein Bonner Vorort, könnte man sagen. Bin dort geboren, aufgewachsen, zur Schule gegangen, Grundschule, städtisches Gymnasium, alles ganz, ganz klassisch. Ich bin sehr glücklich aufgewachsen, würde ich sagen. Ich habe eine große Familie und hatte auch eine sehr schöne Kindheit und habe auch tatsächlich Schule immer ganz gern gemocht.
Cool. Hattest du dann Abi in 12 oder 13 Jahren?
13 Jahre waren das damals noch. Ich bin schon was älter.
Ja, beziehungsweise es ist ja jetzt auch wiedergekommen. Es gab ja nur so ein paar Jahre, die Turbo-Abi hatten.
Stimmt.
Okay, und was waren so deine Leistungskurse damals in der Schule?
Leistungskurse waren Deutsch und Englisch. Hm. Dann hatte ich noch im Abitur Biologie und Philosophie.
Ah, okay, also ja. Vier Fächer.
Genau.
Wir in Niedersachsen hatten 5 und Turbo-Abi.
Okay.
Quasi erschwerte Bedingungen. Aber cool. Und wie ging es dann bei dir nach der Schule weiter?
Dann bin ich zum Studieren nach Heidelberg an die Universität, die Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg. Habe dort erstmal Jura studiert, fand das nicht so richtig klasse. Habe dann gewechselt und Literaturwissenschaft und Politikwissenschaft studiert. Und das sind im Endeffekt auch die zwei Themenfelder, die mich am meisten interessieren. Also Literatur mit einem Schwerpunkt auf Philosophie vermutlich, sowohl in meinem privaten als auch in meinem beruflichen beschäftige ich mich auch viel mit Kultur, auch hier bei meiner Arbeit und eben Politikwissenschaft, weil ich sehr politisch aufgewachsen bin und Politik schon immer interessant und relevant fand. Und das sind die zwei Fächer geworden und auch die zwei Passionen, könnte man sagen. Und dann habe ich angefangen mit der journalistischen Arbeit, bin dann zurück nach Bonn und habe dort angefangen beim Bonner Generalanzeiger als Praktikantin. Und dann ging alles wahnsinnig, wie soll ich sagen, orthodox und klassisch weiter.
Mhm.
Also Praktikum und dann war ich angestellt, also nicht angestellt, aber war freie Mitarbeiterin. Und dann kam irgendwann ein Volontariat und das eine baute dann immer weiter aufs nächste und die journalistische Laufbahn hat dann sozusagen seinen Weg genommen.
Aber du hast mit Jura in Heidelberg angefangen.
Mhm.
Dann musst du ja einen relativ hohen NC gehabt haben, ne?
Mhm.
Oder einen guten Schnitt eben.
Ja, der war nicht schlecht.
Cool. Und nach wie vielen Semestern hast du für dich realisiert, okay, das ist doch nicht so meins?
Nach 2.
Nach 2, okay.
Ja.
Und hast du den Wechsel, also war das eine leichte Entscheidung für dich, zu sagen, okay, ich wechsle jetzt? Oder hast du dich da fast so ein bisschen gefühlt, wie als wärst du gescheitert sozusagen? Ich frage nur, wir hatten jetzt Berufsinformationstag in meiner alten Schule und da gab es irgendwie 2, 3 Referierende zum Thema Studienabbruch und Studienwechsel und das war so total das Tabuthema.
Mhm.
Deshalb wollte ich einfach mal fragen, wie das bei dir gelaufen ist.
Also es hat sich nicht angefühlt wie ein Scheitern. Natürlich habe ich mir Gedanken darüber gemacht, aber bei mir war diese Entscheidung, Jura zu studieren, so ein wenig, naja, ich war die Erste, die in meiner Familie studiert hat. Ich war eine der, ich glaube, außer mir gab es noch ein anderes türkisches Mädchen, das mit mir Abitur gemacht hat an meiner Schule, die sehr groß war. Es war so ein migrantisches oder Integrationserfolgsding, wurde damals auch vom türkischen Konsulat ausgezeichnet und so. Und dann war bei so einer schulischen Erfolgsgeschichte schien irgendwie klar, okay, was macht sie, Medizin oder Jura?
Ja.
So, und da ich mich schon immer mehr so für die Geisteswissenschaften interessiert habe, habe ich mich für Jura eingeschrieben, weil das auch so ein prestigeträchtiges Fach ist. Daher auch Heidelberg, weil das damals das Exzellenzcluster auch hatte und als Elite-Uni angesehen war für gerade Rechtswissenschaften. Ja, und dann war das eben alles überhaupt nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und ich habe gemerkt, dass es die politischen Zusammenhänge mehr sind, die mich interessieren, und auch die innerhalb der Rechtswissenschaften war es vor allem Verfassungsrecht und Staatstheorie, was ich oder juristische Philosophie, was ich wahnsinnig interessant fand. Und dann kristallisierte sich heraus, dass Literaturwissenschaft und Politik eher meins sind.
Okay. Und du hast gesagt, du kommst aus einem sehr politischen Haushalt. Inwiefern hat sich das denn geäußert? Waren irgendwie deine Eltern politisch aktiv oder war es einfach immer ein allgegenwärtiges Thema?
Sowohl als auch. Ich glaube, als Kind einer migrantischen Familie hat man gar nicht den Luxus, nicht politisch zu sein. Ich habe mich zwangsläufig politisiert gefühlt, auch von der Außenwelt. Man kommt sehr früh in ein Stadium, wo man realisiert, egal wer ich bin und was ich mache, ob ich jetzt Ballett tanze oder das Büchermädchen bin, am Ende werde ich immer auf meine Heimat, auf die Türkei angesprochen. Am Ende muss ich immer Übersetzungsarbeit leisten, sowohl de facto Übersetzungsarbeit als auch sozusagen metaphorische Übersetzungsarbeit, kulturelle Übersetzungsarbeit. Das heißt, ein apolitisches Leben ist, glaube ich, Kindern aus migrantischen Familien gar nicht so richtig gegönnt, sage ich jetzt mal. Und dann kann man entweder entscheiden, ich verschließe mich dem und ich bestehe darauf, mich zu diesen Themen nicht zu äußern. Oder man sagt, naja, wenn ich sowieso ständig damit konfrontiert werde und ständig irgendwie die Türkei hier repräsentieren muss scheinbar oder die türkische Community in Deutschland oder die muslimische Community und, dann mache ich das halt zu meinem Thema und dann versuche ich wenigstens auch zu verstehen, wovon ich hier spreche. Und gleichzeitig ist meine Familie aber auch sehr politisch und deswegen ging das dann Hand in Hand.
Okay. Und im Studium der Politikwissenschaft, was waren da so deine Lieblingsthemen? Hattest du welche?
Ich machte Konfliktforschung.
Oh, okay. Klingt spannend.
Internationale Konfliktforschung. Ja, das würde ich sagen. Ansonsten bin ich eher im Literaturstudium sehr aufgegangen, muss aber auch gleichzeitig sagen, dass das Studium mich heute gar nicht so sehr prägt. Menschlich, persönlich und von der Persönlichkeit her wahrscheinlich, weil das aufregende Jahre sind, in denen man viel erlebt, gewissermaßen auch erwachsen wird, vieles über sich selbst lernt und Dinge auch erlernt und auch erlebt und erfährt. Aber das, was mich heute in erster Linie prägt, sind vermutlich eher private Dinge und meine Arbeit.
Ja.
Und die unterschiedlichen Stationen meiner Arbeit.
Politikwissenschaft und Literaturwissenschaft, hattest du das dann auch noch in Bonn?
Heidelberg.
Heidelberg gemacht? Entschuldigung.
Ja, genau.
Okay, aber das dann ja wahrscheinlich in Regelstudienzeit.
Abgebrochen.
Ach, abgebrochen, okay. Und danach, sagtest du, hattest du das Praktikum gemacht?
Genau, oder? Danach, also ich war dann krank, deswegen hatte ich das Studium, musste ich abbrechen.
Ah, okay.
Und habe dann mit dem Praktikum bei der Tageszeitung, beim Bonner Generalanzeiger, so ein bisschen wieder Fuß gefasst ins Leben, könnte man sagen. Und durch den Journalismus auch nochmal ganz neu sozusagen mich entdeckt und meine Arbeit entdeckt und auch meinen Pfad entdeckt, könnte man sagen.
Und wie bist du darauf gekommen, dass es Journalismus sein könnte?
Also ich bin an den Journalismus eigentlich erstmal vor allem durch Schreiben gekommen, durch die Literaturwissenschaft und durch das eigene kreative Schreiben. Und dann passierten, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, die Gezi Park-Proteste in Istanbul. Da gab es sehr, sehr große regierungskritische Proteste in denen auch Menschen gestorben sind und wo wahnsinnig Krawall war in der Türkei, insbesondere in Istanbul und in Ankara. Und ich bin damals dahin geflogen als Studentin und habe mir das angeguckt und wollte wissen, was passiert und auch gewissermaßen Teil davon sein und das erfahren und erleben, weil da schreckliche Dinge passiert sind. Und habe dann dort vor Ort gesehen, was es mit einer Gesellschaft macht, was es auch mit einer Demokratie macht, wenn die Presse nicht frei ist. Hm. Und wenn über solche Dinge nicht frei und unabhängig berichtet werden kann. Und es war sehr, sehr einleuchtend, wenn auch schmerzhaft.
Ja.
Und dann bin ich nach diesem kurzen Aufenthalt dann zurückgekommen und habe mir gedacht, okay, also Presse, das ist schon ziemlich wichtig, dass das funktioniert. Und habe dann eben diesen Weg verfolgt.
Okay. Und der Weg zum Volontariat hat dann wie ausgesehen? Hast du dich ganz klassisch nur bei einem Haus beworben oder auch bei mehreren? Also wie war so der Pfad?
Ganz klassisch tatsächlich. Ich habe mich bei einer Zeitung beworben, bei den Kieler Nachrichten.
Mhm.
Und wurde dann eingeladen zum Bewerbungsgespräch. War ein tolles Bewerbungsgespräch und am nächsten Tag rief mich der damals Zuständige für die Volontärsausbildung an und sagte, wir empfänden es als eine Bereicherung, daran kann ich mich noch gut erinnern, Sie im diesjährigen Journalistenteam dabei zu haben oder Volontärsteam. Und so hat es dann funktioniert.
Sehr cool. Und so ein Volontariat geht ein Jahr oder wie lange?
Zwei Jahre. Und da geht man, also bei einem klassischen Tageszeitungsvolontariat, geht man dann durch alle Stationen. Ein paar Dinge wählt man aus, zum Beispiel, ob man erst ins Sportsressort will oder ins Kulturressort. Völlig offensichtlicherweise war es bei mir das Kulturressort.
Ich würde gerade sagen, klar, Sportjournalismus.
Und ansonsten natürlich klassisch Politik, Wirtschaft, Hauptstadtstudio in Berlin. Und unterschiedliche auch Bereiche des Journalismus, also Schreiben, aber auch Blatt machen, wie man es klassisch nennt, also eine Seite erstellen für eine Zeitung. Online natürlich. Und das war in Zusammenarbeit mit der Akademie für Publizistik in Hamburg, wo man 4 Wochen lang Kurse hatte, wo man auch in Hamburg gelebt hat. Was, glaube ich, eine der lehrreichsten 4 Wochen meines Lebens waren. Das ist eine ganz, ganz fantastische Akademie. Und wenn man das Glück hat, ein Volo zu machen, das mit dieser Akademie zusammenarbeitet, würde ich sagen, ist es ziemlich cool.
Nice. Und du hast gesagt, du warst dann schon mal im Hauptstadtstudio hier. Mhm. Wie lange warst du dann in Berlin?
Ein Monat.
Ein Monat, okay. Mhm. Und hat es dir gefallen?
Ja, klar.
Ja, cool. Ja. Ich meine, jetzt sitzen wir heute ja auch hier in Berlin. Ich nehme mal an, du lebst hier mittlerweile?
Ja.
Seit wann ist das denn so?
Seit 3 Jahren jetzt.
Seit 3 Jahren, okay. Mhm. Gab es dann noch eine Zwischenzeit? Also du hast dein Volo gemacht und was hast du danach alles so gemacht?
Genau, ich habe mein Volontariat gemacht und dann wurde ich bei meiner Zeitung übernommen bei den Kieler Nachrichten und war dann Schleswig-Holstein-Reporterin, habe also Landespolitik in erster Linie gemacht, was damals eine sehr spannende Zeit war, weil im Kieler Landtag waren zu der Zeit Robert Habeck als Umweltminister, Ralf Stegner als SPD-Fraktionschef und Wolfgang Kubicki von der FDP. Da war einiges los in Kiel. Das war ganz cool so für politische Berichterstattung. Genau, und dann wollte ich es aber gerne einen Ticken größer als Schleswig-Holstein und habe mich sozusagen wieder ins Rheinland orientiert, wo ich ja herkomme und hatte mich dann bei der Rheinischen Post beworben. Mhm. Initiativ, also wer auch immer zuhört, Initiativbewerbungen funktionieren,
ja.
Können funktionieren. Und da kam dann die Einladung von einem gewissen Michael Bröker, der damals dort Chefredakteur war. Und dann hatten wir ein Vorstellungsgespräch und dann war ich Politikredakteurin bei der Rheinischen Post in Düsseldorf.
Cool.
Und war dort zuständig für Meinung und Analyse in erster Linie. Genau, und dann irgendwann wechselte Michael nach Berlin, hierhin zu The Pioneer. Und irgendwann rief er an und sagte, wir bauen jetzt das Team hier auf, hast du Lust?
Nice.
Und dann dachte ich, so eine Chance kriegst du vielleicht im Journalismus nicht nochmal, dass du etwas mit neu aufbauen darfst.
Ja.
Ja.
Und dann hast du die Chance genutzt.
Genau.
Cool. Du sagtest gerade Meinung und Analyse.
Mhm.
Schließt sich das nicht gegenseitig aus?
Nee, finde ich nicht.
Okay.
Um eine Meinung zu vertreten, musst du vorher sie analytisch herleiten können.
Mhm.
Sonst ist sie nichts wert.
Hm.
Zumindest wenn du möchtest, dass dein Gegenüber sie versteht und oder sich an ihr reibt, dir widerspricht, etc.
Ja.
Insofern funktioniert Meinung ohne Analyse nicht. Und gleichzeitig kann es aber auch Analysen ohne Meinung geben auf der anderen Seite.
Hm.
Und das beides konnte ich immer ganz gut, würde ich jetzt mal behaupten. Hm. Zumindest hat mir das viel Freude gemacht.
Ja.
Ja.
Okay, und du hast eben von Schleswig-Holstein erzählt und von Stegner, Kubicki und Habeck. Hast du die drei damals schon gut kennengelernt und hast du dein Netzwerk aus den damaligen Tagen bis heute oder hat sich das gewandelt?
Ja und nein, also ich habe mal letztens Robert Habeck wieder gesehen und dann meinte er, ja, also ganz am Anfang, als ich wieder neu in Berlin war, meinte er, ich wusste doch, dass ich sie irgendwo erkenne. Weiß man ja nicht, ob das stimmt oder nicht. Herr Stegner und ich haben uns in letzter Zeit immer mal wieder getroffen. Aber ich bin ja hier bei The Pioneer nicht mehr zuständig für Nachrichtenjournalismus oder politische Berichterstattung.
Hm.
Ich mache ja, mein Fokus liegt ja schon woanders. Ich begleite auch oder betreue keine Parteien und auch keine Ministerien, was ich persönlich auch als Luxus empfinde, keinen Nachrichtenjournalismus machen zu müssen, weil andere ihn einfach besser können, insbesondere bei uns im Hause. Aber ja, es gibt da diese Verbindung, ja.
Ich glaube tatsächlich auch, dass Nachrichtenjournalismus einfach ungeheuer anstrengend ist, weil du musst ja immer up-to-date sein und die richtigen Worte finden am Ende. Was war denn dann deine erste Tätigkeit hier on board sozusagen? Und was machst du heute? Hat sich das verändert oder ist das immer noch dasselbe?
Es ist, würde ich sagen, dasselbe, aber der Fokus hat sich ein bisschen verschoben.
Okay.
Also ich bin hierher gekommen und sollte mehr oder weniger, oder bin hierher gekommen aufgrund der Dinge, wie ich sie bei der Rheinischen Post gemacht habe. Sonst hätte Michael Burka wahrscheinlich nicht gesagt, komm auch hierhin. Mhm. Das heißt, ich sollte wiederum Meinung und vor allem Analyse machen mit einem Schwerpunkt auf Gesellschaftspolitik.
Mhm.
Also Integration, moderner Feminismus, Bildung, Gleichberechtigung, diese Themen. Auch Migration und deutsch-türkische Beziehungen. Damit bin ich hierher gekommen. Das habe ich hier gemacht. Das mache ich auch genau weiterhin. Nur ist hinzugekommen, wie du schon eben gesagt hast, der Podcast Der achte Tag, den ich verantworte, da würde ich sagen, es ist schon so, dass meine Gesprächspartner und ich so ein bisschen gemeinsame Analysen schon zumindest mündlich mit unseren Zuhörerinnen und Hörern teilen.
Mhm.
So, also wir versuchen immer sowohl der Gesellschaft so ein bisschen auf den Zahn zu fühlen, als auch Gesellschaftsentwürfe zu diskutieren.
Mhm.
Also im achten Tag geht es darum, zum einen natürlich den Status quo sich anzugucken und eine Bestandsaufnahme zu machen, aber eben immer daraus die Frage abzuleiten, was bedeutet das jetzt eigentlich für unsere fernere oder auch nähere Zukunft? Also immer diesen Constructive Journalism Ansatz, was folgt daraus eigentlich? Das ist etwas, was ich vorher eben nicht gemacht habe. Ich habe vorher nie Podcasts gemacht, habe auch keine Radioerfahrung gehabt. Und was ich auch mache, ist, ich bin hier für den Bereich Kultur zuständig und veranstalte, organisiere Kulturveranstaltungen bei uns auf dem Schiff. Sozusagen Feuilleton, Neudenken, eben nicht nur auf Konzerte gehen und danach eine Kritik schreiben, sondern die Konzerte zu uns an Bord holen. Wie jetzt vor ein paar Tagen das West Eastern Divan Orchester und die Konzerte auch mit unseren Abonnenten teilen und journalistische Talkformate auf der Bühne dann damit kombinieren. Ja.
Da hättest du aber wahrscheinlich als Kind oder so nie mit gerechnet, dass du mal sowas machst, oder? Oder hättest du dir derartiges vorstellen können, so ein bisschen moderieren und hier und da eben Journalistin sein?
Also ich würde sagen, ich bin in erster Linie Journalistin und moderiere hier und da.
So rum, ja.
Und moderieren tue ich auch immer nur, wenn ich journalistisch moderieren darf sozusagen. Also nicht irgendwie, was das andere ist auch toll, aber das muss man auch können. Für mich macht es nur Sinn und ich fühle mich nur wohl, wenn ich auf der Bühne auch Journalistin sein darf. Sonst bin ich da auch fehl am Platz. Hätte ich mir das vorstellen können? Weiß ich nicht. Also ich hatte idiotischerweise als Kind schon so eine Bühnenaffinität.
Ach, was heißt denn idiotischerweise?
Naja, jetzt so im Nachhinein denkt man sich, was für ein Quatsch, aber ich habe Theater und Musical und alles Mögliche gemacht, cool, schon immer. Das heißt, so ein bisschen Bühnenerfahrung ist gegeben, auch Interesse, gerade fürs Theater, sehr gegeben. Aber jetzt in diesem Kontext habe ich mir das natürlich nicht vorgestellt, nein.
Okay. Dann würde ich nochmal nach der achte Tag fragen.
Ja.
Hast du dir den Namen überlegt?
Nein. Das war Gabos Idee.
Okay.
Gabo hat ja das Format damals erschaffen.
Ah ja, okay.
In seiner damaligen Form. Heute ist es ein bisschen anders, deutlich anders. Aber der Grundgedanke, der ein wahnsinnig kluger, fast schon brillanter war, muss ich sagen, ist derselbe gewesen, nämlich, was passiert eigentlich am Ende einer 7-Tage-Woche? Also was ist, wenn wir uns in diesem Format den Luxus nehmen, nicht den tagesaktuellen Nachrichten, nicht einer bestimmten Agenda hinterher zu hecheln, sondern natürlich mit Anspruch auf eine gewisse Aktualität, aber versuchen, auf so einer Metaebene den großen Blick auf gesellschaftliche Zusammenhänge zu werfen.
Mhm.
Und daher der achte Tag, wenn wir uns einen zusätzlichen Tag geben, der achte Tag ist ja auch der Tag der Schöpfung,
ja,
so versuchen wir in diesem Podcast etwas zu kreieren, zu schöpfen, was es vorher noch nicht gab.
Wünschst du dir nach manchen Wochen auch mal, dass du so einen achten Tag hättest, um zu entspannen?
Das wünsche ich mir jeden Sonntag.
Ja.
Jeden Sonntag wünsche ich mir jetzt noch so einen zusätzlichen Sonntag, wäre nicht schlecht. Ja, absolut. Also welcher Mensch wünscht sich das nicht?
Hm.
Die allermeisten, glaube ich. Klar, ja.
Ja.
Also ein bisschen mehr Zeit für Müßiggang wäre fantastisch.
Mhm.
Ja.
Müßiggang, auch ein schönes Wort, das ich ewig nicht gehört habe.
Ja.
Aber ja, gute Sache. Und nochmal auch zum Konzept vom achten Tag. Das gab es früher häufiger frequentiert und jetzt ist es ein bisschen minimierter, oder?
Genau, ich war eine Zeit lang, habe ich das täglich gemacht, montags bis freitags. Freitags hat Diana Kinnert die Folge kuratiert. Ich weiß nicht, wie ich einen werktäglichen Podcast gemacht habe im Nachhinein.
Mhm.
Also es ist wahnsinnig viel Arbeit, wirklich,
ja,
vor allem Gesprächspodcast, wo du jedes Mal einen Gesprächspartner hast, der eben auch diesen Ansprüchen gerecht wird, die ich eben skizziert habe,
mhm,
und das liefert, was wir liefern wollen. Und das hat über 2 Jahre, sicherlich nicht bei jeder Folge, aber über 2 Jahre geklappt. Aber irgendwann dachte ich, okay, jetzt müssen wir mal überlegen, wie wir da mehr Qualität reinkriegen. Und das Ganze, gerade wenn wir ja sagen, wir wollen den Luxus bieten, über die Dinge mal ausgeruhter zu sprechen, funktioniert das auf täglicher Basis eigentlich nicht.
Ja.
Und das war auch das, was meine Hörerinnen und Hörer mir gespiegelt haben, dass sie es toll finden, aber dass ihnen zu viel ist und dass sie auch gar nicht dazu kommen, jeden Abend, Klammer auf, einige haben es jeden Abend gehört, was ich Wahnsinn finde, aber jeden Abend sich auch auf so etwas einzulassen, weil es schon ein recht intellektueller Podcast auch ist.
Mhm.
Genau, und dann haben wir überlegt in der Redaktion, wie können wir das zu einer wöchentlichen Show auch machen, die im Kern immer noch dieses tiefgründige Gespräch hat,
mhm,
aber angereichert ist durch gewisse Rubriken, feuilletonistische Rubriken, die das Ganze zu einem Format machen, was ich immer beschrieben habe als den Versuch, ein Wochenendmagazin in Audioform bieten zu können. Und ich glaube, diesem Versuch kommen wir immer näher und das funktioniert ganz gut. Und das, was mir meine Hörerinnen und Hörer spiegeln, ist, dass es eine richtige Entscheidung war, was natürlich toll ist.
Und wie lang sind die Folgen früher gewesen, sind sie heute?
Also sowohl früher als auch heute waren die immer so zwischen, ja, so zwischen 25 und 30 Minuten.
Mhm.
Wir versuchen, die 30 nie zu überschreiten.
Ja.
Klappt nicht immer. weil bei manchen Themen die Komplexität ist einfach, gerade in solchen Gesprächsformaten, es verlangt, dass man die Gedanken auch mal zu Ende bringt. Und das wollen wir am achten Tag immer. Das heißt, ich beharre nicht auf diese 30 Minuten, aber auch aufgrund eines gewissen Servicecharakters und dass die Menschen eben nicht so viel Zeit haben, sag ich und sagen wir, alles Relevante lässt sich eigentlich in 30 Minuten schon so besprechen, dass man mit ein bisschen mehr Erkenntnissen rausgeht, als man reingegangen ist.
Okay. Und die Fragen, hast du die alle immer vorab oder ergeben die sich teilweise auch im Gespräch? Wie sieht die Vorbereitung aus?
Also Fragen vorab habe ich nicht.
Mhm.
Vielleicht mal sowas wie eine Einstiegsfrage oder so überlege ich mir natürlich. Was ich habe, ist eine Dramaturgie.
Ah ja.
Eine Art Drehbuch.
Mhm.
Also was ich habe, ist, ich weiß, womit ich rein will. Ich weiß, was ich ansprechen will. Ich weiß, was sich organisch woraus ableiten ließe. Und ich weiß, womit ich das Gespräch zu Ende bringen will.
Mhm.
Deswegen würde ich das ein Drehbuch nennen oder ja, eine Dramaturgie. Aber die besten Gespräche und auch, ich finde, die wahre Kunst des Gespräche-Führens ist, den Mut zu haben, sich auch von einem solchen Leitfaden, den man sich gemacht haben mag, zu trennen und in den richtigen Momenten das Gespräch, die Dynamik diktieren lassen.
Mhm.
Und wenn man das tut und wenn man nicht darauf beharrt, seine Fragen abzuhaken, sondern auf sein Gegenüber wirklich eingeht und auf das, was er erzählt, dann entstehen so Fenstermomente. So Fenstermomente sind so Momente, wo der Gast etwas sagt und das ist eigentlich die Einladung, da nachzubohren.
Ja.
Und das muss man dann auch tun. Und das tue ich total gerne, weil in dem Moment wird es ein wirklich gutes Gespräch. Insofern habe ich immer diesen dramaturgischen Leitfaden. Erstens als Sicherheit, zweitens auch aufgrund der Vorbereitung etc. Aber ich wage es eben auch, in dem Gespräch mich auf mein Gegenüber einzulassen. Und manchmal führe ich dann am Ende komplett andere Gespräche als das, was ich mir vorher gedacht hatte.
Ja, ich glaube, der Schlüssel ist am Ende einfach auch gut zuzuhören und eben sich darauf einzulassen, wie du sagst.
Ja.
Ja, schön formuliert mit Fenstermomenten.
Ja, habe ich an der Akademie für Publizistik gelernt.
Ach, cool.
Da hatten wir eine, so sehr prägt mich das noch. Deswegen sagte ich Studium gar nicht so sehr wie alles andere, was danach kam.
Ja.
Da hatten wir ein Interviewseminar mit einem Radiojournalisten, ich glaube vom NDR. Und der hat das eben so beschrieben, dass man aufpassen muss, die Fenster zu sehen und dann durch die Fenster durchsteigen muss. Und das hat sich total in meinem Kopf manifestiert.
Ja. Und wie sieht heute deine Vorbereitung aus? Und vor allem, wie entscheidest du dich für die Gäste? Machst du das alleine aufgrund der tagesaktuellen Themen oder macht ihr das im Redaktionsmeeting?
Ich mache das weitestgehend alleine. Aber natürlich haben wir unsere Themen-Meetings oder Konferenzen und dann erzähle ich, wen ich so einladen will und dann kommen auch mal andere Vorschläge oder ein Kollege sagt, hier hast du den und den schon mal gesehen, der würde sich total für dein Format eignen oder ich habe die und die Person, die solltest du mal einladen, ich kann dir den Kontakt geben und so. Also das ist so ein Geben und Nehmen bei uns sowieso sehr. Aber im Normalfall gucke ich mir so ein bisschen an, was passiert. Ich bin wie so ein Schwamm, der den ganzen Tag alles aufsaugt, was so passiert in Zeitungen, im Fernsehen, einfach überhaupt sozusagen in dem, was wir Öffentlichkeit nennen. Und immer, wenn ich das Gefühl habe, da ist jemand Interessantes, der hat was zu sagen, oder auch oft, wenn ich das Gefühl habe, wenn ich zum Beispiel Leute in Talkshows sehe und mir denke, eigentlich hat die Person noch viel mehr zu erzählen, aber sie kommt gerade nicht dazu, weil politische Talkshows insbesondere Formate sind, die das leider oft nicht zulassen. Und immer wenn ich das Gefühl habe, da ist noch so viel Unerzähltes, dann gehe ich drauf.
Ja.
Und ansonsten, ja, also sehen, hören und keine Ahnung, wachsam sein.
Ja, das kommt mir insgesamt bekannt vor. Ich finde das auch immer sehr schade, in den Talkshows zu sehen, die Leute kommen gar nicht zum Punkt, weil irgendwie die Redezeit auf 5 Leute aufgeteilt werden muss. Dann gibt's noch einen Moderator. Und in meinem Format geht es mir auch eher darum, dass die Leute ins Reden kommen. Klar, es geht mir vor allem ums Persönliche, aber ich kenne den Faktor mit der Zeit und dem, dass man da dann doch noch tiefer reingehen möchte, ja. ich folge dir ja auch auf Instagram, so haben wir ja mehr oder weniger auch zusammengefunden. Du bist ja auch in deiner Freizeit, du hast ja gesagt, politisch, nicht politisch, also auch, aber ich wollte sagen, kulturell viel unterwegs und so weiter. Und du interessierst dich ja auch voll viel für Philosophie, hast du auch schon gesagt. Mhm. Wo kommt das Interesse her? Also hattest du das mal in der Schule, dass du damit in Berührung gekommen bist, oder hast du dir einfach gesagt, boah, ich fange jetzt an, mich damit auseinanderzusetzen?
Also das fing vielleicht schon recht früh an, weil meine Eltern, also ich habe sehr früh angefangen zu lesen. Sehr, sehr früh. Und ich habe einen Vater, der viel Lyrik und so Kram gelesen hat. Das heißt, ich hatte durch meine Familie schon sehr schnell und frühe Berührung einfach zu Literatur, zu Poetik, zu Dramen etc., zu Mystik auch. Und dann hatte ich in der Schule tatsächlich auf dem Gymnasium Philosophieunterricht, weil ich keinen Religionsunterricht hatte.
Ah ja. Hm.
Und das war der totale Eye-Opener für mich. Das fand ich wahnsinnig toll. Und mich triggert es total, wenn ich Dinge nicht verstehe. Mhm. Und ich weiß noch, wie ich in der, ich weiß nicht, 7. Klasse oder so, hatten wir mal im Deutschunterricht, wir hatten es noch nicht mal gelesen, aber ich hatte da eine Erzählung von Kafka, ich glaube, das war das Urteil, gelesen. Und ich habe es halt natürlich nicht verstanden. Also bestimmt gibt es 7-Klässler, die es verstehen. Ich habe es nicht verstanden.
Ich wollte gerade sagen, man ist zu
aber
jung.
Ich war halt sofort fasziniert davon. Ja. Und dann war das wie so ein, war ich, ja, total fasziniert von diesen Geschichten. Und dann war ich eben auch sehr fasziniert von Philosophie und habe es geliebt, die Dinge einfach zu lesen, bis ich sie begreife, also bis sie auch für mich tatsächlich greifbar werden. Und diese Aha-Momente sind mit, glaube ich, das Schönste, was es auf der Welt gibt.
Hast du diese Aha-Momente dann nach der alleinigen Lektüre oder tauschst du dich auch mit anderen Leuten darüber aus?
Ich habe die nach der eigenen Lektüre, aber ich bin ein Pain in the Ass, weil ich diese Aha-Momente dann wiederum nicht für mich behalten kann.
Ah ja.
Also ich habe früher meine Eltern wahrscheinlich in den Wahnsinn getrieben, weil ich zu denen gegangen bin, morgens ins Bett und gesagt habe, ihr müsst das und das lesen, das ist so wahnsinnig großartig.
Cool.
Also so als Kind, ich kann Dinge, die mich begeistern, zwinge ich meinen Mitmenschen auf, bis sie mir sagen, dass ich jetzt still sein muss.
Mhm.
Und dann höre ich wahrscheinlich auch nicht auf. Also den Aha-Moment hole ich mir selbst und dann sorge ich dafür, dass so viele Menschen wie möglich daran teilhaben, weil ich es ansonsten nicht genießen kann.
Eben, es muss ja auch geteilt werden, dann ist ja allen geholfen.
Ja. Ja.
Was war denn dein letzter Aha-Moment?
Ah. Also ich habe zuletzt, finde ich tatsächlich sehr gut, Versöhnungstheater von Max Scholleck gelesen, der auch bei mir im 8. Tag war letzte Woche. Und seine ja wirklich ziemlich brillante Analyse bezüglich der deutschen Erinnerungskultur als Ersatzhandlung sozusagen und als eine, die mehr darauf aus ist, Versöhnung zu suggerieren und die aus seiner Sicht Wiedergutwerdung der Deutschen verfolgt als wirkliche, wie soll ich sagen, als die eigentlichen Rückschlüsse daraus zu ziehen und auch politische Maßnahmen aus dieser Vergangenheit zu ziehen. Das fand ich ziemlich beeindruckend.
Hm. Ja. Liest du als Vorbereitung häufiger auch Werke deiner Gäste?
Ja.
Immer?
Naja, wenn sie gerade Werke geschrieben haben, dann ja.
Ja, okay. Magst du vielleicht auch mal erzählen, wie so deine Woche aussieht und verraten, ob du ein pünktlicher Mensch bist? Weil wir sind ja hier auf einem Schiff, das fährt von A nach B zur Zeit. Und ich glaube, wenn man zu spät kommt, wird man einfach nicht mitgenommen.
Ja, das stimmt.
Genau, also wie sieht so deine Woche und dein Alltag aus?
Ah, darauf habe ich eine ganz unzufriedenstellende Antwort, nämlich immer ganz, ganz unterschiedlich.
Ja.
Naja, meine Woche besteht aus unterschiedlichen Zeitlichkeiten, würde ich sagen. Also das eine, die eine Zeitlichkeit ist vielleicht das Interview, das ich in der Woche noch werde führen müssen. So, darauf bereite ich mich vor, indem ich zum Beispiel das Werk der Person lese, indem ich auch gucke, wann hat die zuletzt Interviews gegeben und worüber hat sie schon gesprochen, so dass ich weder die Person damit nerve, die gleichen Fragen zu stellen, als auch dafür sorge, dass Neues in meinem Podcast besprochen wird, was für unsere Hörer ja auch nicht schlecht ist. So, das ist eine. Die andere Zeitlichkeit ist all die Vorbereitungen rund um die entsprechende Podcast-Folge, die in der Woche erscheint, was nicht immer das Gespräch sein muss, das ich in der Woche auch führe. So, dann heißt es Newsletter schreiben, die Rubriken mit meinem Kollegen besprechen, Lorenz Lahnig, der das mit mir macht. Genau, dann hast du die Zeitlichkeit, dass du Termine für die nächsten Wochen eintütest. Ich führe mit jedem meiner Gesprächspartner Vorgespräche, mit allen. Sonst macht das aus meiner Sicht auch keinen Sinn, es sei denn, es ist jetzt, weiß ich nicht, der Dalai Lama, dann würde ich mit der Person auch ein Interview führen, wenn es kein Vorgespräch gegeben hätte.
Ja.
Genau, und das, diese unterschiedlichen Zeiten, wie so Bälle in der Luft zu jonglieren, das ist nicht immer ganz einfach. Und während all dem lese ich tatsächlich sehr viel, sowohl privat als auch beruflich. Und was mache ich sonst? Ansonsten gehe ich auf irgendwelche Veranstaltungen, zu denen ich eingeladen werde, weil ich da Menschen kennenlerne oder, keine Ahnung, mich mit Freunden treffe ich mich auch manchmal durchaus.
Kommt vor.
Kommt auch mal vor. Ja.
Okay. Du sagst mal, du liest privat und beruflich. Unterscheidet sich das so sehr?
Ja, also ich privat lese ich sehr viel alten Kram. Und das hat mit meinem beruflichen mittelbar vielleicht schon was zu tun und hat mittelbar vielleicht auch Einflüsse auf meine Arbeit. Aber unmittelbar hat es mit meiner Arbeit jetzt nicht so viel zu tun, dass ich schon wieder also sprach Zarathustra von Nietzsche lese. Da ist, würde ich sagen, im Großen und Ganzen relativ wenig.
Aktueller Bezug.
So. Und trotzdem bin ich immer schon der Überzeugung gewesen, dass Literatur einen einfach wahnsinnig schult, Realität zu erkennen und Möglichkeiten und Ambivalenzen und Ambiguität und all das. Von daher hat es natürlich ein bisschen was miteinander zu tun, aber es sind schon unterschiedliche Ebenen. Das eine ist wirklich so für mich mehr oder weniger und das andere ist für mein Produkt, für mein Format, für meine Hörerinnen und Hörer.
Ja.
Ja.
Okay. Jetzt hast du gerade Nietzsche erwähnt. Hast du einen Lieblingsphilosophen?
Nietzsche.
Echt?
Ja.
Okay, warum?
Weil er brillant ist.
Okay.
Ich liebe eigentlich fast alles, was er geschrieben hat. Nietzsche ist einer der wenigen, die es geschafft haben, Philosoph und Denker zu sein und dabei wahnsinnig literarisch zu schreiben. Und Nietzsche hat den aus meiner Sicht bewegendsten Satz aller Zeiten geschrieben. In seinem Vorwort, ich weiß gar nicht, ob das im Vorwort ist, jedenfalls hat er geschrieben, ich wurde posthum geboren. Und es ist, wenn man mal so drüber nachdenkt, ein gigantischer Satz.
Ja.
Weil er sagt, dass er, naja, was heißt posthum geboren? Er sagt im Endeffekt in diesem Satz schon, dass er weiß, dass er erst verstanden wird, wenn er schon längst tot sein wird. Damit hat er natürlich recht.
Eben.
Und diese Erkenntnis finde ich so weltbewegend. Und die in so einem Satz in drei Wörtern hinzuschreiben, finde ich, also bewegt mich jedes Mal, wenn ich über diesen Satz nachdenke.
Ja.
Und das ist ein total radikaler gewesen, der auf der einen Seite das Menschsein und die Existenz sehr, sehr ernst genommen hat und auf der anderen Seite sich selbst aber auch nicht zu ernst genommen hat und ja. auch über die Absurdität des Lebens sehr lachen konnte.
Ja, und der ja auch sich ja viel mit dem Nihilismus beschäftigt hat am Ende.
Ja.
Du hast ja vorhin auch Philosophieunterricht erwähnt. Wir hatten umgekehrt Religionsunterricht und haben uns da näher mit den Philosophen der Vergangenheit auseinandergesetzt.
Mhm.
So. Und da haben wir uns dann ja mit Gott ist tot beschäftigt. Was ich aber ganz gut fand, im Religionsunterricht ist ja jetzt nicht so konventionell.
Ja.
Genau. Aber cool. Aus welchem Werk stammte dein Lieblingssatz? Weißt du das?
Aus Also sprach Zarathustra.
Ah ja, okay. Mhm. Gut. Dann muss ich also mal weiterlesen, dann finde ich das bestimmt dann auch. Okay. Ich frage meine Gäste übrigens auch immer, wie wir unser Gespräch betiteln wollen. Hast du da schon eine Idee?
Also, oha.
Ja, das habe ich dir als Vorbereitung vorenthalten. Das ist mir hinterher erst eingefallen, beziehungsweise eben gerade. Dein Name sollte darin vorkommen, aber ansonsten hättest du die freie Wahl, was den Titel angeht.
Naja gut, worüber haben wir gesprochen? Wir haben über meinen Werdegang gesprochen. Wir haben erstaunlich viel über Philosophie und Philosophen gesprochen.
Ja.
Keine Ahnung, wir sind auf der Spree unterwegs. Ich würde sagen, ich habe dir jetzt alle Bausteine gegeben.
Okay.
Bin gespannt, was du daraus machst.
Genau, ich werde auf jeden Fall nochmal darüber nachdenken. Und dann hoffentlich einen schönen Folgentitel zusammenbasteln. Genau.
Mit Aleph, Nietzsche, mit Aleph und Nietzsche auf der Pioneer One. Oder irgendwie sowas, keine Ahnung, die wird was einfallen.
Ja.
Ich war immer schlecht in Überschriften finden.
Echt?
Ja.
Okay. Ja, das mit Nietzsche und so finde ich eigentlich ganz gut. Vielleicht wird es was in die Richtung. Ich wollte dich aber auch noch fragen, welche Sprachen du alles sprichst.
Türkisch ist meine Muttersprache, Deutsch kam danach, Englisch, Französisch und ganz klein bisschen Italienisch.
Wie kam Italienisch?
Das musste ich in der Uni belegen, weil ich kein zweites Semester Mediavistik machen wollte, Mittelhochdeutsch.
Oh, okay, fair. Ja, gut.
Ja.
Ich meine, dann kann man immer einen Pasta in Italien bestellen. Ja. Ist dann interessanter als Mitteldeutsch, glaube ich.
Cool. Also weiß ich nicht, ob ich die Entscheidung wieder so getroffen hätte, aber daher jedenfalls die Grundkenntnisse in Italienisch, ja.
Alright. Hast du sonst noch irgendein Thema oder etwas auf dem Herzen, worüber du gerne noch sprechen möchtest?
Also, wenn du, ist eigentlich egal, wann der Podcast erscheint, aber ich glaube, die allermeisten werden mitbekommen haben, dass es die größte, ich habe jetzt gelesen, Naturkatastrophe seit einem Jahrhundert gegeben hat, nämlich das Erdbeben in der Türkei und in Syrien. Muss man wahrscheinlich nicht mehr viel zu sagen. Die Bilder sind allen bekannt. Die Umstände vermute ich auch. Ich würde dazu aufrufen wollen, zu spenden.
Mhm.
Ich habe letztens so eine Gegenüberstellung gesehen, wie viel allein schon 10 Euro ausmachen können, tatsächlich vor Ort. Das heißt, wenn jemand nicht weiß, wohin mit sich, ich glaube, da wird es sehr, sehr, sehr lange drauf ankommen, da entsprechend Unterstützung und Hilfe zu leisten, weil das echt unvorstellbare Bedingungen sind, unter denen die Menschen da jetzt im Moment existieren.
Ja. Was Spenden angeht, sind das dann vor allem Geldspenden, die gerade benötigt werden, oder auch Sachspenden noch?
Also die vor Ort, auch mit denen ich mich austausche vor Ort, die sagen alle, Sachspenden sind gut gemeint, kommen aber nicht an, kommen nicht in die richtigen Ecken, kommen oft, bis die entsprechenden Spenden da sind, hat sich der Bedarf schon wieder geändert. Es macht einfach am meisten Sinn, Geld zu spenden, so dass die Hilfsorganisation vor Ort bedarfsgerecht die entsprechenden Gegenstände und Dinge bestellen, kaufen können.
Mhm.
Ja.
Okay. Und da gibt es verschiedene Hilfsorganisationen oder gibt es hier bundesweit sozusagen eine Hilfsorganisation?
Also du meinst bundesweit in der Türkei bundesweit oder?
Nee, tatsächlich. Also hier
es gibt
an
ja
die
die
man am
bekannten
besten.
Spendenkonten von ARD und ZDF. So, das sind die Klassiker, Aktion Mensch hilft und so. Ich kann auch dazu immer wieder dazu animieren, der türkischen Hilfsorganisation Ahbap zu spenden. Die sind gerade vor Ort und das ist so eine Hilfs- und Rettungsorganisation auf freiwilliger Basis, die extrem großartige Arbeit leisten, genauso wie die staatliche, die Katastrophenschutzbehörde AFAD. Und wenn man aber sagt, kenne ich alles nicht, verstehe ich alles nicht, dann geht's auch einfach mit den entsprechenden Stichworten und Verwendungszwecken über Ärzte ohne Grenzen, UNICEF und. Gerne auch UNICEF-Flüchtlingshilfe, weil im Moment ja natürlich auch in Syrien einfach es noch schwieriger ist, die entsprechenden Hilfen hinzubekommen. Das heißt, die darf man auch nicht aus dem Auge verlieren. Man weiß gar nicht, wie man alles so nicht aus dem Auge verlieren soll. Es ist im Moment alles nicht so einfach.
Das stimmt. Ja, ich wünsche, wir hätten optimistischere abschließende Worte, aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Ja, ein wichtiger Punkt. Ich glaube, ja, mit Spenden ist viel geholfen.
Ja.
Dann macht das doch bitte alle mal. Und genau, Folgentitel haben wir. Dann würde ich sagen, die Spreerundfahrt ist ja auch gleich rum.
Stimmt.
Dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass ich hier sein durfte und dass du mir einen Einblick in dein Leben, deinen Alltag und alles, was dich bewegt, gegeben hast. Ich hatte sehr viel Freude im Gespräch.
Vielen Dank.
Sehr gerne.
Vielen Dank für das Interesse und jederzeit.
Prima.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Danke, dass ich hier sein darf. Und dann sage ich hier immer, over and out.